willkommen bei einer neuen Folge von Future, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
Und heute mit Maria
und dem Vincent. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert.
Hallo Vivi, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Hallo Vivi, auch von mir.
Hallo.
Wir möchten heute über das Fotografieren sprechen, weil da bist du Expertin. Mhm. Und ich habe mich sofort gefragt, als ich deine Bilder gesehen habe, die ich ja eh schon kenne und auch wirklich großer Fan bin, was ist eigentlich leichter zu fotografieren, der Koch oder die Wurst?
Ach, das heißt, in dem Fall kommt es sehr auf den Koch drauf an, auf die Fotogenität des Kochs. Und die Wurst finde ich immer ein bisschen schwierig. Ist leichter oder spannender? Also bei mir gab es so ein bisschen so einen Shift. Ich glaube, ich finde mittlerweile den Koch spannender als die Wurst, beziehungsweise die Geschichte hinterm Teller spannender als den Teller, wenn man das so zusammenfassen kann.
Und genau, das sind aber auch so deine zwei Steckenpferde. Also du machst natürlich klassische Food-Fotografie und auch für Kochbücher, also so durch das Leben, aber das zweite Steckenpferd und auch, glaube ich, eine große Leidenschaft von dir ist die Reportage, richtig?
Genau, also es war so ein bisschen so ein Weg dahin. Ich habe mich so, also mein erstes, ich habe ganz lange nichts von Fotografieren wissen wollen. Das war so die Kunst, die ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Dann hat sich das irgendwie doch anders entwickelt, aber es kam eigentlich übers Essen, also einfach das Stillleben von einem Gericht war so das Erste, was mich so fasziniert hat. Und mittlerweile habe ich einfach gemerkt, das reicht einfach nicht, wenn man die Geschichte erzählen will. Also eigentlich ist der Teller ja so die Spitze des Eisbergs oder halt der Endpunkt, aber eigentlich ist alles, was davor passieren muss, ist super wichtig und super spannend und ich habe immer wieder totale Freude daran, einfach da reinzugucken und auch eben diese Einblicke zu zeigen. Und genau. Es sind so ein bisschen meine zwei Bereiche sind eben Kochbuch, Fotografie, also einfach ganz klassische Rezeptfotos, je nachdem verschiedene Bildsprachen, je nach Thema auch. Und eben diese Reportage, die halt immer irgendwie mit Essen verbunden ist, also Herstellungsprozess oder irgendwie in der Küche oder eben auf dem Land, im Schlachthof, diese ganzen Schritte davor, die man jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat als Verbraucher, genau.
Und wie bist du dazu gekommen? Also du bist halb Italienerin.
Ja,
da liegt wahrscheinlich die Leidenschaft fürs gute Essen per se schon im Blut.
Ja.
Aber erstmal hast du Journalismus und neue Medien studiert und dann, das musst du unbedingt erklären, habe ich über dich gelesen, hast du auch noch mal ein paar Monate in der Höhle gewohnt.
Ja, das habe ich. Sehr cool.
Oh mein Gott.
Du hast dich echt gut angelesen. Also ich habe eben Journalismus studiert, weil ich super gerne schreibe auch tatsächlich und neugierig bin und ja, irgendwie kam das dann dazu, dass ich dachte, das ist ein ganz cooles Studium, habe das gemacht. Habe dann irgendwie gemerkt, dass ich in der Form das Schreiben doch nicht so toll finde, also dieses innerhalb von Parametern irgendwie mich ausdrücken müssen. Und habe dann eigentlich so ein bisschen aus Zufällen des Lebens einen Master dran gehängt in Kommunikation für Kulturerbe. Also eigentlich ging es darum, dass man Museen dabei hilft, ihre Inhalte zu vermitteln auf eine einfache Sprache für den Besucher. Und das habe ich damals in der Schweiz gemacht, im Tessin. Und dann, als dieses Studium fast fertig war, hieß es ja, ich muss ein Praktikum irgendwo machen. Und dann dachte ich mir damals, wenn ich jetzt nicht nochmal reise, dann kann ich nie wieder reisen so, oder dann muss ich ja arbeiten und dieses ganz normale Leben machen, dann ist es so ein Reisen aus. Und habe dann beschlossen, ich möchte mein Praktikum irgendwo im Ausland machen und habe ein bisschen gegoogelt, ein bisschen geguckt und habe ein Höhlenmuseum in Granada in Andalusien, Spanien, entdeckt und habe mir dann gedacht, wie cool. Also Hintergrund ist der, in dieser Gegend von Spanien bauen die Leute nicht nur in die Höhe, sondern oder die Ursprungsform des Baus ist halt in den Berg reinbuddeln und so eine Höhle daraus gewinnen. Mhm. Hat dann auch, also ist nicht nur buddeln, es ist schon mit viel Statik und so weiter verbunden. Aber auf jeden Fall ist da so ein ganzes Viertel, wo halt die Leute in den Höhlen wohnen. Und dieses Museum handelt halt von diesem Leben in der Höhle. Und das fand ich halt total spannend. Also ich habe die angeschrieben und etliche andere Museen in Europa. Und dann haben halt nur die sich zurückgemeldet. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich da halt hin. Also, genau, und dann habe ich halt gedacht, okay, um die ganze Erfahrung irgendwie abzurunden, sollte ich vielleicht auch in so einer Höhle mal wohnen. Es ist ganz cool, ich würde es jetzt auf Dauer nicht unbedingt machen. Das ist auch so ein bisschen so wie so ein Fuchsbau. Eigentlich lebst du nicht drin, du schläfst da und das weitere Leben findet eigentlich außerhalb von der Höhle statt. Es ist kein Ort, wo man jetzt irgendwie gemütlich auf dem Sofa sitzt und irgendwie, also es ist eher so ein, ja, eine rudimentäre Art des Wohnens, trotzdem mit WLAN und mit Licht und allem Möglichen, aber es ist halt trotzdem irgendwie spannend. Genau, und dann bin ich irgendwie 2 Jahre in Spanien hängen geblieben, weil es einfach super schön ist dort und irgendwie der Lebensrhythmus sehr entspannt und ja, das Wetter ist toll. Und genau, und da kam, glaube ich, so ein bisschen dieses erste Thema mit dem Fotografieren auf, eigentlich, weil ich gemerkt habe, okay, in diesem Bereich, also in diesem Museumskommunikationsbereich, gibt es nicht wirklich Stellen für das, was ich gelernt hatte. Und dann kam so der Plan B, immer gerne gekocht und Leute oder Gastgeber gewesen in irgendeiner Form, und dann habe ich halt irgendwie mit der Idee gespielt, ein Catering aufzumachen. Dann habe ich halt irgendwie, ja, weil ich wahrscheinlich visuell veranlagt bin, erstmal überlegt, wie würde das denn aussehen, und dann habe ich halt angefangen, diese Fotos zu machen, und so kam es eigentlich zum Fotografieren von Essen, also eigentlich, weil ich dieses Essen zeigen wollte, um es zu verkaufen, sage ich mal. Und darüber kam ich dann zum Food Photo Festival. Das ist ein Festival, was alle 2 Jahre früher war es in Spanien eben, stattgefunden hat und jetzt mittlerweile in Dänemark. Und da versammeln sich also die ganzen Koryphäen der Foodfotografie, und da bin ich halt hingefahren und mir das angeschaut und habe mir gedacht, boah, das ist total die coole Form von Kunst eigentlich. Und wenn ich nochmal was lernen sollte, könnte, dann würde ich das lernen. Und habe in dem Moment nie gedacht, dass es wirklich passiert. Und dann habe ich halt irgendwie weitergeübt und weitergemacht und bin dann inzwischen dann nach München gezogen. Und irgendwie hat sich dann ergeben, dass es wirklich mein Beruf wurde. Also so kann
das passieren. Aber du hast einfach selber super viel fotografiert. Das war so Learning by Doing, oder bist du noch?
Ja, also ich habe mir dann irgendwann, ich glaube, das ist ungefähr vor 10 Jahren wahrscheinlich gewesen oder 9 Jahren, dann so eine etwas ordentlichere Kamera gekauft. Und dann habe ich halt immer wieder... Ich hab so einen Anfänger-Workshop irgendwie gemacht, so einen halben Tag, und dann halt super viel ausprobiert, super viel rumgelesen, also einfach, ja, ich glaube, du lernst halt Sachen beim Machen und dann immer wieder kleine Fortbildungen irgendwie gemacht, aber so die Fotoausbildung habe ich halt nicht. Deswegen war das auch lange Zeit so, dass ich dachte, boah, ich kann das eigentlich gar nicht, weil ich habe es ja nicht offiziell gelernt, deswegen kann ich ja nicht so arbeiten. Und dann hat sich halt ergeben, dass ich für eine Agentur gearbeitet habe. Und die haben dann irgendwann plötzlich gesagt, hey, guck mal, das bist du, geh da mal hin und mach da mal Fotos. Und ich so, ja. Und dann, ja, habe ich es aber doch irgendwie doch hinbekommen. Hat irgendwie geklappt. Genau.
Und jetzt bist du quasi eine der Koryphäen, die du vor 10 Jahren noch auf dem Fotografieren
wurde. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel krasse Koryphäen. Und ich gucke auch immer so hoch und denke mir so, okay, irgendwann. Es geht ja auch gar nicht darum, Koryphäe zu sein. Es geht ja, also mir geht es darum, dass ich halt, ich finde es schön, wenn ich wüsste, meine Bildsprache ist erkennbar, und ich, vor allem geht es mir darum, dass ich halt Projekte machen kann, die spannend sind. Und ich glaube halt, je mehr man dich irgendwie kennt, desto mehr kommst du halt an solche Projekte, die ich halt einfach inhaltlich gut finde und wo ich das Gefühl habe, ich bereichere die Welt irgendwie ein bisschen damit zu. Und es ist nicht nur so, den Burger für McDonald's zu fotografieren, was ich glaube ich nicht tun möchte, sondern eher zu sagen, ich zeige eine kleine Realität, die irgendwie ein cooles Beispiel ist, oder zeige den Verbrauchern, wo die Sachen herkommen und was passiert und warum Lebensmittel kosten, was sie kosten, oder kosten sollten, was sie kosten sollten und so weiter. Also so ein bisschen, dass sich das gut anfühlt und richtig anfühlt. Das ist so das Wichtigste, glaube ich.
Und genau, du hast schon gesagt, deine Bildsprache, wir sind ja jetzt nur im Ohr. Wie würdest du das beschreiben, Leuten, die sofort natürlich googeln werden und auf deinen schönen Instagram-Account gehen?
Aber das ist aber so schlimm, weil andere sagen, ich habe eine Bildsprache, ich selber kann es nicht so ganz klar definieren. Ich glaube, also wenn es um Gerichte oder um Essen geht, ist es mir halt wichtig, dass ich versuche, nicht mein Ego ins Bild mit reinzupacken. Im Sinne von, ich könnte jetzt 1000 Sachen machen, um zu zeigen, wie toll ich fotografieren kann, und dabei geht das Essen und der Teller total runter. Oder ich kann sagen, okay, warte mal, das ist das, was ich habe, dieses Gericht. Das sieht in der Form toll aus. Ich muss da gar nicht so viel drum rumbauen oder irgendwelche, keine Ahnung, Requisite rumstellen. Sondern ich bin eher, glaube ich, ein bisschen klarer und reduzierter, auch mit der Zeit immer mehr geworden irgendwie. Weil ich da irgendwie, ich denke mir halt so, das Bild ist eine Bühne, mit der ich was präsentiere, was jemand anderes gemacht hat. Also in dem Fall ist für mich der Koch, der, ich sag mal, Künstler, der halt was gemacht hat. Und es geht eigentlich nur darum, dass ich das in ein schönes Licht rücke und das schön präsentieren kann und dass es halt im Vordergrund steht und nicht meine Arbeit da irgendwie davor prescht irgendwie. Und bei der Reportage ist es halt so, dass ich das ist immer ein bisschen kritisch, weil da schon viel Überlegung dabei ist. Ich denke mir immer, wenn ich einen Bildausschnitt der Welt wähle, dann ist es ja eh schon ein bisschen so eine Verfälschung von dem, was eigentlich da ist. Also es ist ja immer meine Vision auf das, was ich sehe, und es ist auch Tag A ist anders als Tag B. Ich kann da jetzt hinfahren und das Wetter ist gut oder das Wetter ist schlecht, und dann ist halt dieses eine Bild da und es geht dann weiter in ein Magazin oder in ein Buch oder in eine Webseite, und das ist dann aber das Bild, was die Leute im Zusammenhang mit diesem Thema im Kopf dann behalten. Also ganz Ja, um es irgendwie zusammenzufassen, ich glaube, Fotografen sind verantwortlich dafür oder zum Teil verantwortlich dafür, was die Leute mit Themen in Verbindung bringen. Also Bilder sprechen ja schon mit einer gewissen Stärke. Und ich denke halt, wenn ich zum Beispiel eine Serie mache übers Ernten von irgendwas, dann werden die Leute, wenn sie diese Bilder sehen, im Nachhinein denken, ah, Ernte sieht so und so aus. Das heißt, wenn ich da jetzt ein Bild abgebe, wo der Erntehelfer, keine Ahnung, schlecht gelaunt ist, dann ist es anders, als wenn er jetzt irgendwie lächelt, als wenn er im Regen steht, als wenn er irgendwie voller Matsch ist, als wenn er, weiß nicht, mit den Erdbeeren jongliert. Also es sind halt verschiedene Sachen. Und da ist immer die Gratwanderung, was erwartet mein Kunde, wenn mich jetzt ein Magazin dahin schickt, was sagen die, was wollen die? Und was fühlt sich für mich noch richtig an? Also wenn sie mir jetzt sagen, die Erntehelfer müssen lächeln und die sind aber alle total scheiße drauf, weil die eigentlich ihre Familien ganz woanders haben und da jetzt irgendwie diese Saison durchpreschen und heute ist totales Rotzwetter und die müssen alles ernten, weil sonst die Kirschen platzen, dann haben die halt keinen Bock für mich zu lächeln, dann finde ich es aber auch richtig so. Also ja, und dann geht es halt immer so ein bisschen um diesen Kompromiss, den man da irgendwie machen muss. Und genauso wie bei ja, unangenehmen Bildern, wie sehr hilft es mir, wenn sie so unangenehm sind, dass es keiner mehr sehen will. So.
Also ein gutes Beispiel dafür ist ja vermutlich, was du ansprichst, deine eine tolle Reportage aus dem Schlachthaus. Mhm. Im Übrigen, guter Link nochmal auf unsere Folge 3 mit Thomas Winacke.
Genau.
Den kennt mich auch, Schlachter und Metzgermeister. Der Titel ist schon genial. Ich liebe ihn. Morgens um 4 stirbt das Schnitzel.
Ja.
Kannst du da nochmal zu der Entstehungsgeschichte was sagen? Und ich glaube, da hast du, selbst wenn die Bilder, die waren schon krass, aber du meinst wahrscheinlich nicht zu eklig, dass da hast du Wahnsinns-Feedback drauf gekriegt. Da gab es eine Ausstellung zu und seitdem bist du auch so ein bisschen die Fleischfrau. Also kannst du was dazu erzählen?
Kann sein, ja. Die Entstehungsgeschichte ist die, dass ich, also im Zuge meiner Arbeit habe ich immer mehr gemerkt, wie wenig ich weiß. So, über Lebensmittel, darüber, wo sie herkommen, wie sie entstehen und so weiter. Und viel oder ein großer Themenbereich, der für mich so aufging, war halt dieses ganze Fleischthema, weil ich viel mit den Hermannsdorfern zusammenarbeite, mit diesem Biobauernhof in Glonn, in der Nähe von München. Und da habe ich halt für ihre Online-Präsenz und Pressearbeit viel, viel von der Fleischherstellung begleitet. Also die Schweine gezeigt, die Zerlegung, die Metzger, die halt Wurst machen und das verarbeiten und so weiter. Und irgendwann fiel mir halt auf, okay, mir fehlt dieser eine Teil, der halt die Schlachtung ist. Also es gab so die Geschichte, okay, Schwein lebt und dann Schwein ist tot und wird weiterverarbeitet. Und dazwischen war halt so das schwarze Loch und habe ich so für mich gemerkt, okay, krass, das fehlt mir eigentlich. Und habe mir dann gedacht, eigentlich, um mein Wissen da so zu vervollständigen, müsste ich mir das mal angucken irgendwie. Und dann kam die Gelegenheit dazu, als im Nachbarbauernhof Sonnenhausen ein Musikfestival war, wo ein Schwein öffentlich geschlachtet wurde. Und dann wurde im Zuge dieses Musikfestivals an dem Tag dieses Schwein verkocht und den Gästen als Essen dann gegeben. Und da habe ich mir schon mal diese Schlachtung angeschaut und auch begleitet. Das war aber eine sehr schöne Schlachtung im Sinne von im Freien, blauer Himmel, sehr behutsam. Also die machen das schon immer sehr behutsam, aber das war halt nochmal, ja, ich will nochmal sehr besonders gemacht, weil es halt eben für diese Zuschauer von diesem Festival eigentlich war. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mir aber was Echtes, aber halt, wie es halt im Alltag diese Schlachten passiert, auch mal angucken. Und dann war halt der Zeitpunkt, wo der Thomas Winacke auf mich zukam. Der ist eben, der hat bei den Hermannsdorfern seine Ausbildung gemacht als Metzgermeister und hat dann in dem, zu dem Zeitpunkt hat er gerade den Schlachthof in Fürstenfeldbruck übernommen, der wegen dem Tierschutzskandal schließen musste. Und die haben den wieder, also er hat mit ein paar Kollegen zusammen, haben sie beschlossen, sie machen ihn wieder auf, bauen den so um, dass das Tierwohl so gut wie möglich umsetzbar ist. Also es ist immer, ich fand es auch da irgendwie krass zu erfahren, dass es im Schlachthof einen Bereich gibt, der Tierschutz heißt und dass man halt ganz viele Auflagen wegen des Tierschutzes erfüllen muss. Und der kam dann und meinte, hey, unser Gedanke ist, dass wir den Schlachthof transparent gestalten, weil wir eigentlich möchten, dass Metzger untereinander auch über das Schlachten und über das Töten sprechen können, weil sie es halt nicht tun. Was halt bedeutet, dass die ganze Branche eigentlich keine effiziente Verbesserungsmöglichkeit hat, weil sie sich nicht austauschen. Also keiner spricht darüber, alle machen es so gut, wie sie können. Manche machen es sehr schlecht und die halt haben gesagt, bevor es andere schlecht machen, machen wir es halt gut und wollen es zeigen. Und dann hat er halt gefragt, ob ich kommen mag. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme da mal hin. Kann sein, dass ich 5 Minuten aushalte und kotzend rausrenne. Kann sein, dass ich ohnmächtig werde. Kann sein, dass ich super finde. Und habe dann aber, also eigentlich lief es von dem her erstaunlich gut. Also ich konnte das irgendwie ganz gut mitmachen irgendwie. Und habe aber dann eben, also was ich dann erstaunlich und schön fand, war, dass ich halt während dieser ganzen, diesen ganzen Prozess, also ich war, glaube ich, insgesamt 3-4 Mal da, erstmal beim Aufbauen, dann nochmal zum Angucken, als es dann offen war und dann einmal bei der Schaf- und Rinderschlachtung, einmal bei der Schweineschlachtung. Und da habe ich halt gemerkt, dass da so viele, das ist einfach wahnsinnig viele Aspekte da drin sind, die man überhaupt nicht bedenkt. Also mir ging es eigentlich erstmal darum, ich will zeigen, wie diese Tiere sterben. Und im Nachhinein ging es mir vielmehr um die Metzger, um das, was die durchmachen, um das, was die alles abwägen müssen. Die haben ja, ich glaube, die haben einen ethischen Konflikt, die haben einen emotionalen Konflikt bestimmt auch. Also ich denke mir halt, wenn du halt so, besonders bei den Rindern dachte ich mir, das sind so riesige, wunderschöne, würdevolle Tiere und die krachen dann einfach so runter, weil du da jetzt halt da reingeschossen hast. Und das machst du. Und das machst du dann irgendwie 20 Mal am Nachmittag, einmal die Woche, jahrelang. Da muss doch irgendwas passieren. Das ist mal der eine Aspekt. Dann auch so ein bisschen dieses Klischee. Klischee. Ich denke mal, die meisten haben halt irgendwie mit Schlachtern und Metzgern halt so ein krasses Bild von so einem, weiß nicht, von so einem total unsensiblen Menschen, der halt irgendwie alles totschlägt, was er findet. So. Und ich habe einfach gemerkt, nee, überhaupt nicht. Die sind, also natürlich nicht. Das sind halt total liebe Menschen, haben sich auch total krass um mich gekümmert, irgendwie, wie es mir geht und ob alles passt. Und habe auch gemerkt, wie sehr ich dann auch so in so Kategorien denke, der ist bestimmt so und so. Und dann war das halt überhaupt nicht so. Und auch eben diese ganzen Kompromisse, die sie halt eingehen müssen. Also es muss wirtschaftlich sein und wirtschaftlich bleiben, deswegen auch ein bestimmter Rhythmus, eine bestimmte Geschwindigkeit. Aber sie versuchen halt innerhalb dessen immer noch das so zu machen, dass es den Tieren so gut wie möglich dabei geht. Auch wenn es komisch klingt. Genau. Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Entschuldigung.
Nee, aber es war wirklich interessant. Also war ja auch total spannend, was er dazu erzählt hat. Und dass er genau darüber auch gesprochen hat, dass es eine Herausforderung ist oder man sich da auch super oft rechtfertigen muss dafür. Also an dem einen Abend, wo wir mal alle zusammengekommen sind, da von Vincent, gab es Leute, die haben, nachdem er gesagt hat, was er macht, nicht mehr mit ihm gesprochen.
Okay.
Das fand ich irgendwie krass.
An welchem Abend jetzt?
Das war die Leftover-Convention, da war die Vivi leider nicht da.
Genau. Da hatte er aber auch das Projekt vorgestellt und deine Bilder gezeigt und darüber offen gesprochen und er ist ja per se ein super spannender Typ und dann gab es danach noch so kleine runde Tische, wo ein paar Leute miteinander gesprochen haben und dann gab es welche, die wollten mit ihm dann nicht mehr reden.
Ja. Okay, ja gut, aber das ist halt, wenn man polarisierende Sachen macht, dann kann das halt...
Ja, damit hat er offensichtlich sowieso kein Problem. Vorher war er ja Investmentbanker, also...
schon gegült, genau.
Ja. Okay. Was sagst du zu Leuten, die im Restaurant ständig aufs Essen draufhalten?
Boah. Was sollen sie machen? Wenn es Teil von ihrem Erlebnis ist, dann ist das vollkommen okay. Also ich glaube, ich könnte eine Parallele ziehen zu aus meinem alten Studium noch Museen, die es wahnsinnig nervt, dass Leute mit ihrem Handy Kunstwerke fotografieren. Ich glaube, das ist eine Form von, ich nehme es für mich mit. Es ist für mich was wert, deswegen muss ich es fotografieren und auf meinem Handy dann haben und mir wieder angucken können. Ja. Ich finde halt, wenn du Essen als ein gesellschaftliches Erlebnis irgendwie wahrnimmst, dann ist es halt manchmal ein bisschen nervig, wenn also jedes Gericht dann irgendwie so 5-mal und vor allem es sieht halt meistens dann doch nicht so gut aus, deswegen isst es doch lieber und genieß es. Ich bin aber dafür, jeder soll machen, was er will. Aber bei mir ist immer so, wenn ich was genießen will, dann ist die Kamera nicht dabei. Oder wenn ich halt was voll, wie soll ich sagen, voll erleben will, dann versuche ich die Kamera gar nicht erst dabei zu haben oder das Handy einfach wegzustecken.
Das hört man ja häufig von Fotografinnen und Fotografen. Aber also man kann ja diese Emotionen, die während des Essens entstehen, am Tisch nicht mitnehmen auf das Bild. Ne? Also das gibt ja auch so, du kannst eine Nachthimmel nicht fotografieren. Also kannst du, du wirst aber nie das transportieren können, was du in dem Moment irgendwie empfunden hast. Und von daher, also ich habe da eine persönliche Meinung, aber die muss ich jetzt nicht kundtun. Aber um jetzt vielleicht mal an der Fotografie gerade beim Essen zu bleiben. Es wird ja mehr und mehr fotografiert für Restaurants. Also selbst die Bozen um die Ecke hat mittlerweile irgendwie eine Homepage, wo Fotos da sind. Und sehr häufig ist es ja schon so ein bisschen verfälscht, meiner Meinung nach. Ne? Also das, du bist ja genau, du hast ja gesagt, als Fotograf hast du auch so eine gewisse Verantwortung. Also klar, gegenüber das, was du über das Bild transportierst. weil das ja, dein Ausschnitt ist, den du gerade transportierst und das quasi schon verfälscht ist. Was haben Fotografen oder Fotografinnen für eine Verantwortung gegenüber dem Konsumenten deiner Meinung nach, während sie für die, also als Auftrag für die Restaurants Fotos machen? Also das ist ja schon auch eine, ja, also wie gesagt, sehr häufig meiner Meinung nach eine Verfälschung dessen, was am Ende rauskommt.
Für die Restaurants jetzt, meinst du?
Ja, so ein bisschen beides. Also, also der Restaurant-Typ will geile Fotos machen, um sich zu platzieren, keine Ahnung, Insta-Account und Co. und Homepage. Aber das, was letztendlich jeden Abend bei einer 250-Sitzplatz-Restaurant vor die Küchentür kommt, ist ja eigentlich sehr häufig was anderes, also außer jetzt im Sternebereich.
Ja, also ich glaube, ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich nie für jemanden arbeiten musste, den ich so richtig doof fand. Oder wo ich halt gemerkt habe, boah, da geht es in der Küche echt scheiße ab irgendwie. Ich glaube, ich hätte dann zum Beispiel eben ein schlechtes Gewissen, wenn ich wüsste, ich mache da jetzt irgendwie die tollsten Bilder mit der tollsten Stimmung und mache dann irgendwie Teamfotos, wo alle super harmonisch wirken. Und dann merke ich, nee, in der Küche wird geschrien und irgendwie läuft es überhaupt nicht schön ab irgendwie. Ich meine, es ist klar, ich mache auch sehr wenig Werbung, muss ich sagen, weil ich damit so ein bisschen Problem habe, dass man halt natürlich bei Werbung musst du ja einfach nur zeigen, es ist super geil, du willst es haben, kaufst dir, es ist toll. Und deswegen ist das jetzt nicht so meine Lieblingsbranche und da will ich auch nicht wirklich rein. Aber klar, ich finde es immer verstörend, wenn ich weiß, es wird mir jetzt da was Künstliches vorgelegt oder vorgezeigt, weil ich jetzt halt diese Bilder mache, die halt für die Werbung sind, klar, oder für ihre Online-Präsenz. Das ist schon, da muss ich halt immer dann überlegen, will ich es machen oder will ich es nicht machen. Also ich habe mittlerweile ein bisschen für mich beschlossen, ich möchte keine Projekte, wo ich halt das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich Lügen, möchte ich einfach nicht machen. Oder wo es einfach für mich zwischenmenschlich nicht passt, da habe ich halt keine Lust drauf. Hat auch mit ein paar negativen Erfahrungen zu tun, die ich irgendwie hatte. Also wo ich dann gemerkt habe, das Projekt läuft auch nicht gut, weil ich mit den Leuten einfach nicht kann, weil ich ihre Werte nicht teile und weil es nicht meine Welt ist, dann sind die Ergebnisse auch einfach nicht gut. Also ich kann, glaube ich, schwer eine Bildidee umsetzen von jemand anders, wenn ich nicht dran glaube, dass das die Message ist, die rausgehen sollte. So.
Wahrscheinlich wird es aber andere geben, die sehen das anders. Ich kann mir vorstellen, Werbung ist ja per se sicher.
Darauf wollte ich nämlich jetzt so ein bisschen hinaus. Also was glaubst du, wie weit sich das noch entwickelt? Anderes Beispiel. Jeder weiß, dass der McDonald's-Burger nicht so ausschaut wie auf dem Plakat. Also jeder hat ja schon mal so ein Scheißding in der Hand und du wirst ganz anders offeriert, als man letztlich bekommt. Aber trotzdem glauben die Leute immer noch oder werden davon angezogen von diesem Bild. Was glaubst du, was jetzt in Zukunft die Food-Fotografie noch weiterhin auf den Konsumenten als Wirkung hat? So gerade in der Branche, wo du dich so ein bisschen von distanzierst, aber da hast du mit Sicherheit eine Meinung, oder? Also.
Ja klar, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie optimistisch sein kann, weil ich glaube, das Problem oder ich meine, ich denke, es ist halt der Fotograf oder das Team, das diesen Burger da einen Tag lang hin und her schubst, der gar kein Burger ist, der irgendwie künstlichen Auffüllmittel und keine Ahnung was. Also ich denke mal, da ist schon viel wenig an Lebensmittel noch drin an diesem Burger, der eigentlich dann auf dem Foto ist. Da ist es halt einfach, ich glaube, das ist einfach eine Sache von Verständnis von deiner Arbeit, von deinem Handwerk. Also wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt einfach mal Hirn aus, Autopilot an oder Auftrag ist der, ich führe durch, Punkt. Ich denke nicht drüber nach, was dann damit passiert, dann wird es halt immer Leute geben, die das machen werden und die den, und ich, das ist ja auch, also ich, lustigerweise, die gleiche Requisiten verleiht Dame, zu der ich gehe, verleiht auch demjenigen, der in Deutschland den McDonald's-Burger, weil die sind ja ganz krass gebrieft und die müssen den ja genauso machen wie in anderen Ländern, das ist so ein Standard-Bildsprachen- Briefing für diese Burger und für diese ganzen Produkte, dass sie halt überall gleich aussehen und es ist ja fast so eine, ich sagen Ehre, aber du bist der den McDonald's-Burger kann und das ist toll. Also kann man so auch sehen. Und wie gesagt, darf ja jeder machen, was er will. Aber also ich glaube, ich finde es halt irgendwie absurd, dass man weiß ja, dass es nicht stimmt, man weiß, dass es nicht echt ist, man weiß, dass man nicht das kriegt und trotzdem muss das Bild so bleiben. Warum ist das so? Weil wir uns alle wahrscheinlich gerne irgendwo anders, gedanklich irgendwo anders hinträumen, weil wir gerne in Bildwelten schwelgen, die irgendwie irgendwas versprechen, was dann nicht wirklich eintritt, aber vielleicht ist es so ein, ich darf mal 2 Sekunden lang denken, das wäre alles super geil und super schön und super nachhaltig und eigentlich gar nicht so böse. Oder und dann passt es dann wahrscheinlich auch. Also ich glaube, allgemein ist das, wir sind so ein bisschen in so einer Bubble, wo wir halt viel über Essen und Zusammenhänge nachdenken. Ich glaube, die meisten tun es halt einfach nicht. Ich glaube, da ist einfach ganz viel, wir sehen das alles, weil wir also tief drin stecken, vielleicht nicht, aber ich glaube, die meisten Leute denken nicht so viel drüber nach und dann wirkt halt so ein Bild einfach, weil auch keine kritische Gegenüber- oder halt Auseinandersetzung damit ist. Das ist einfach, ich nehme es irgendwie wahr und es läuft so mit und wir sehen ja eh ganz viel am Tag und dann ist es einfach so ein weiteres Bild und es wird einfach ohne nachzudenken irgendwie angenommen. Und so funktioniert es wahrscheinlich.
Und wird auch noch eine Weile so funktionieren. Und wird auch noch eine Weile so funktionieren demnach.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, ich habe, genau, also ich hatte einmal von einem Kollegen, der auch in der Food-Magazin-Branche arbeitet, hatte ich einen ganz coolen Ansatz irgendwie erfahren, weil ich mich schon, ich habe immer wieder schon den Konflikt, dass ich halt sage, hey, diese einen Bilder für dieses eine Magazin, die sind dann schon hier sehr hochpoliert und sehr perfekt und eigentlich bin ich ja eher so für dieses Unperfekte und Ruffle. Und dann habe ich ein bisschen Konflikt mit mir selber gehabt und was der halt dann meinte ist, du musst eigentlich ins System rein, das von innen hacken. Also arbeite für die, aber bring halt so ein bisschen, und es ist ja auch so ein Schrittchenweise an, ja. Du kannst ja nicht irgendwie die Welt von heute auf morgen umkrempeln und sagen, hey, nee, ab jetzt zeige ich euch nur die ehrlichen Bilder und die sind dann schockierend, die sind dann krass, weil dann kommst du ja auch nicht damit durch. Ich glaube, wenn du so peu à peu ein bisschen was veränderst am Blickwinkel und am Status quo, will ich jetzt mal sagen, und dann halt das Glück hast, dass du halt auch für Kunden arbeiten kannst, die eine Reichweite haben, dann hilft es ja auch. Also es ist ja nicht immer, sich von denen zu distanzieren, sondern zu sagen, ich arbeite mit denen zusammen und vielleicht bringe ich die ja auch ein bisschen dazu, dass sie sagen, hey, lass mal ein bisschen ehrlicher werden, lass mal ein bisschen mehr realitätsnah bleiben und den Lesern das auch oder den Betrachtern das auch ein bisschen so mitgeben. Also eben nicht von heute auf morgen die komplette Bildsprache umschmeißen, das hilft auch keinem, aber das irgendwie so nach und nach und immer wieder was einstreuen, finde ich, glaube ich, ein ganz guter Weg. Ist ein sehr sanfter Weg, aber vielleicht
mühsam.
Langfristig auch. So.
Genau. Das ist ein guter Punkt, die Bildsprache, wie die sich verändert. Also ich finde es mal super witzig, ich liebe so Vintage-Kochbücher aus den 70er, 80er, 90ern. Und man sagt ja immer so, Mode und Fotografie, den sieht man das Jahrzehnt an. Was kommt denn jetzt nach der Schieferplatte und dem drapierten Stofftuch?
Boah, ich glaube, ich habe kurz gedacht, es kommt so eine ganz knatschbunte 70er-Jahre-Phase, so mit krassen Mustern und irgendwie Knallfarben und so. Vielleicht war die auch teilweise ein bisschen da. Also für mich kommt Reduktion, also ich weiß nicht, wenn man sich auch irgendwie Foodblogs oder auch viele Kochbücher anschaut, früher war ja ganz, ganz viel, es waren ja irgendwie 1000 Tässchen und Tellerchen und Requisiten überall im Bild. Jetzt ist es, glaube ich, immer weniger, also immer klarer. Und ich glaube, also wenn ich mir für die Menschheit wünsche, dass sie ein bisschen runterkommt und ein bisschen mehr sich aufs Wesentliche konzentriert, dann würde ich mir halt wünschen, dass die Bildsprache auch in die Richtung geht, dass man einfach sagt, es wird alles ein bisschen ruhiger, dass man sich so, wenn man sich Bilder anschaut, dass man so ein bisschen so eine Ruhe findet, dass man sich so ein bisschen eben entspannen kann oder dass es angenehmer wird und nicht so... Ja, die Welt wuselt eh schon genug und wir haben eh schon genug Beschallung und Input, der die ganze Zeit kommt, dass da so ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Und dass man vielleicht auch so ein bisschen wieder dieses sich länger auf was fokussieren irgendwie wieder zurückkommen kann. Das ist ja auch so ein bisschen bei Filmen, die waren ja früher viel, viel, viel langsamer. Also die Szenen waren viel länger und jetzt ist ja alles so bam, 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 bam und du kannst dir so einen alten Film fast gar nicht mehr anschauen, du bist hibbelig. Und da denke ich mir, eigentlich sind wir falsch, nicht der Film. Also es ist einfach auch so eine Ruhe, die man wieder finden könnte, fände ich gut. Und diese Ruhe würde ja dann auch bedeuten, dass wir achtsamer mit vielen anderen Dingen auch umgehen. Also mit unserer kompletten Umwelt und Leben. Dass wir da einfach ein paar Schritte zurückgehen.
Und findest du das, also was ich ja ziemlich beeindruckend finde, sind schon so Signature-Looks. Also keine Ahnung, in einem Donna Hay-Kochbuch, also du weißt sofort bei dem Bild, das ist Donna Hay. Magst du sowas, wenn das so relativ klar ist? Oder denkst du, nee, eigentlich sollten die Leute schon noch mal ein bisschen experimentierfreudiger sein und sich immer wieder neu erfinden? Also gibt es so Grenzen bei der Food-Fotografie oder versuchst du dauerhaft zu sprengen?
Nee, es ist schon so, dass man halt immer wieder, man guckt schon immer wieder, dass es nicht, also ich zumindest finde, wenn es immer gleich aussieht, ist es irgendwann langweilig. Also es ist natürlich einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Stil gefunden, den mögen die Leute, der verkauft sich gut, den mache ich jetzt einfach weiter. Ich finde es A, langweilig, weil ich ja immer wieder das Gleiche machen muss. Und B, finde ich, dass man sich ja auch selber weiterentwickelt, noch einen Geschmack weiterentwickelt. Man sieht ja immer wieder neue Sachen und neue Bildsprachen und neuen Input. Und ich finde es ja auch immer wieder spannend, dass man auch aus verschiedenen anderen Branchen Input bekommen kann. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die ist Innenarchitektin und die hat, macht Bühnenbild und dann sehe ich ihre Sachen, die eigentlich nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, aber dann kriege ich irgendwelche Ideen, weil ich, was weiß ich, ein Bühnenbild aus Papier sehe und denke mir dann, cool, da könnte ich irgendwie mit Papier irgendwas machen. Also es ist schon schön, wenn man sich auch bereichern und befruchten lässt von dem, was man sieht. Und ich denke halt auch immer, oder ich finde es immer wieder spannend, wenn man eine Bildsprache entwickelt, die halt auch zum Thema passt, also die halt das Thema unterstützt. Natürlich kann man seinen eigenen Stil, glaube ich, nicht grundsätzlich verändern, weil man bleibt ja der gleiche Mensch, aber dass man halt so ein bisschen die Bildsprache auch dem Thema anpasst, damit es unterstützt wird. Also zum Beispiel beim Leftover-Kochbuch, bei dem eben von Vincent, mit Vincent zusammen gemacht. Da haben wir lange überlegt, was ist eine gute Bildsprache, um eben unsere Message drüber zu bringen, nicht nur das Essen zu zeigen, sondern auch so ein bisschen so darunter noch so eine Grundstimmung zu legen. Und da ging es eben darum, so ein minimalistisches Leben mit wenig ist mehr, du brauchst nicht so viel, du kannst diesen Ballast ablegen und deswegen viel hell, viel Weißraum, viel Luft und das finde ich funktioniert ganz gut, wenn du dann, das muss ja nicht offensichtlich sein, es kommt ja einfach, es läuft ja so mit, also du guckst dir das Buch an und bekommst hoffentlich ein Gefühl dafür, durch diese Bilder.
Und da habt ihr einen coolen Abend zusammen gemacht, ihr hattet so ein Pop-Up-Dinner an einem Abend. Mhm. Die Bilder sind ja wiederum das totale Gegenteil, das war ja so ganz düster und super opulent. Mhm. Kannst du davon nochmal kurz erzählen? Das ist die Eintagsfliege.
Ja, genau, wir haben die Eintagsfliege. Die Eintagsfliege war ein Pop-up für einen Abend, wo wir dieses Buch, als es gelauncht wurde, ja, wie so eine Art Buchlaunch-Event gemacht. Und da haben wir uns gedacht, dass wir die Bilder aus der ersten Runde Bildsprachenfindung zeigen. Genau, also wir haben lange überlegt, wie wir dieses Thema überhaupt vermitteln oder wie wir das Bild, dieses Thema in Bildern umsetzen. Und die erste Idee, lang brainstorm und irgendwie oft getroffen und irgendwie nachgedacht, weil Reste sind ja jetzt nicht so fotogen, würde ich mal sagen. Und dann haben wir uns als erstes überlegt, wenn wir denken, was macht gerade die Menschheit? Die Menschheit ist gerade voll am Konsumieren und Nutzen und Feiern und Tun und Essen und Trinken und Machen und dann bleibt alles stehen und liegen und die Welt vergammelt und keiner checkt. So, und deswegen haben wir dann gedacht, das ist eine coole Bildsprache. Also es ist eine coole Bildsprache, auf jeden Fall. Und haben uns halt gedacht, wir setzen das so um, dass wir wirklich verschimmelte Lebensmittel zeigen oder zeigen, was passieren würde, wenn wir uns nicht um unsere Reste kümmern würden. Das heißt, wir hatten also lange Tafeln mit so ganz opulenten Requisiten und Kettenständern und Weingläsern und Geschirr mit Goldrand und halt aber dieses verschimmelte Essen im Kontrast dazu da drauf und sehr dunkel und sehr düster, auch so ein bisschen, ja, dieses Böse und wir waren da auch so total sauer auf die Welt und irgendwie, ja, es muss richtig fies sein. Und das Shooting war natürlich auch mit viel Gestank und abenteuerlich auf jeden Fall. Und dann haben wir halt in der Phase, wo es darum ging, einen Verlag zu finden, gemerkt, oder der Verlag, für den wir uns dann entschieden haben, der Umschau-Verlag, haben wir einfach im Gespräch gemerkt, okay, die Bildsprache passt ihnen nicht. Oder der Vertrieb, das ist ja dann auch so, da gibt es da Leute, die sagen, das verkauft sich nicht. Hat dann ein bisschen davon abgeraten, da so krass unterwegs zu sein. Und wir sollen doch lieber irgendwie ein bisschen positiver uns orientieren. Und dann haben wir auch, und wenn du halt überlegst, okay, wenn mir jemand, der im Verkauf, in dem Fall im Marketing von diesem Buch halt mehr Erfahrung hat, mir sagt, hey, mit den Bildern verkauft es sich halt einfach nicht, dann muss halt überlegen, okay, aber ich will ja eigentlich, dass dieses Buch in die Welt kommt, dass es möglichst viele Leute sehen und lesen, weil es ist ja eigentlich die Veränderung, die ich bewirken will. Und dann haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir doch so eine sehr positive und sehr helle und sehr freundliche Bildsprache benutzen, aber trotzdem halt, die Nachricht darunter ist ja die gleiche. Ich schmeiß nicht so viel weg, nur war das halt, ich glaube, Bilder A, also diese dunklen, waren eher so, du Arsch, machst gerade die Welt kaputt, und Phase B war, hey, guck mal, so und so könntest du leben, das wäre super, dann würde es der Welt besser gehen. Und eigentlich ist die Message die gleiche, nur es ist halt zum einen ein bisschen kritisch und zum anderen halt eher positiv untermalt irgendwie oder so. Und dann haben wir aber trotzdem gesagt, hey, die coolen Bilder wollen wir trotzdem zeigen. Deswegen haben wir dann bei der Eintagsfliege gesagt, die hängen an der Wand, das Buch liegt da, man hat beides und genau.
Gibt's denn, also die Food-Fotografen-Szene, würde ich jetzt mal unterstellen, zumindest die der Erfolgreichen, die ist ja schon überschaubar in Deutschland. Kennt ihr euch? Tauscht man sich da aus oder ist das eher so ein Konkurrenzding? Oder?
Also im Allgemeinen würde ich sagen, man kennt sich eher. Also auch, ich muss sagen, dieses Festival, wo ich dann auch immer wieder war, wo dann alles anfing, wo ich letztes Jahr dann auch einen Preis gewonnen habe, was total cool war. Aber das hat sehr viel dazu beigetragen, dass es so einen Zusammenhalt der Szene gibt irgendwie. Es ist ein deutscher Foodfotograf, der in Barcelona lebt, schon seit mehreren Jahren. Und der hat es ins Leben gerufen. Der hat gesagt, hey, ich möchte gerne irgendeinen Ort haben, wo wir uns austauschen können. Weil man ja doch, also als Freiberufler oder Selbstständiger arbeitest du ja eigentlich immer für dich. Also du wurschtelst da so in deiner Ecke so vor dich hin und hast eigentlich nie so ein Fernaustausch und ich finde es, also mein Gedanke ist immer, man nimmt ja dem anderen keine, oder Konkurrenzdenken sowieso finde ich bescheuert, weil ich ja halt denke, jeder hat seine Kunden, die zu einem passen und jeder hat genug Arbeit. Ich glaube, im Bereich Food sowieso, da ist ja der Hype immer noch am Anhalten und deswegen, also auf diesem Festival habe ich viele kennengelernt, bei einigen, die ich jetzt nicht da getroffen habe, wo ich aber die Arbeit schätze, ist so ein bisschen so ein loser Kontakt da, auch über Instagram, auch über irgendwie, ja, soziale Medien sieht man schon, wer was macht und wie. Und ich habe da auch, also ich finde es immer wieder schön, wenn man sich so ein bisschen in Kontakt hält und irgendwie auch mal ein Feedback zu dem Projekt gibt. Also es gibt ja total viele richtig coole Projekte, wo ich dann auch gerne mal hinschreibe und sage so, hey, voll geil, sieht mega aus, Glückwunsch. Und dann schreibt man so ein bisschen hin und her. Also man kennt sich und ich glaube, ich fände es, glaube ich, gut, wenn man sich noch ein bisschen mehr austauschen würde, so auch, ja, auch so ein bisschen, um die Branche zusammenzuhalten. Aber vielleicht muss man das einfach noch ein bisschen mehr anschubsen. So, zum Beispiel auch was die Beziehung mit Kunden als tun angeht. Also ich habe immer wieder das Gefühl, auch da in der Branche geht es immer schneller. Du musst immer schneller arbeiten, kriegst immer weniger Budget. Und dann sind halt natürlich auch die Endergebnisse oder die Tiefgründigkeit der Endergebnisse leiden natürlich auch drunter. Und da könnte man zum Beispiel kollektiv sagen, man macht da ein bisschen was dagegen oder versucht da ein bisschen dagegen zu halten. Das wäre vielleicht ganz gut.
Wie viel Zeit, also ich meine, es geht ja allen gerade tendenziell schlecht und auch die Buchverlage stöhnen. Wie viel Zeit hat man als Fotograf jetzt zum Beispiel aktuell noch für so ein Kochbuch?
Also das ist das Thema, eigentlich hat man, irgendwann kommt eine E-Mail, da steht drin, worum es geht, hast du Bock zu machen, Budget ist so und so viel. Und Budget kann von 5.000 bis 25.000, je nach Verlag, je nach, weiß nicht, Schätzung des Vertriebs, keine Ahnung, also kann sehr variabel sein. Und dann ist es bei mir eigentlich so, ich habe dann irgendwann eine Deadline, wo ich halt die Sachen abgeben muss. Wenn es jetzt eine Studioproduktion ist, dann ist es wirklich so, ich muss mir mein Team zusammenfinden, einer kocht, der andere macht das Styling oder ich mache das Styling selber, also die Requisiten. Und dann muss ich einfach gucken, dass ich innerhalb von diesem Zeitraum diesen Job erledige und abgebe. Bei anderen Sachen muss ich halt mich koordinieren mit anderen Leuten, zum Beispiel wenn es eine Reportage ist oder wenn ich irgendwo hinreisen muss und so weiter. Aber an sich liegt es an mir zu sagen, wie viel Zeit ist mir dieses Geld wert. So, das ist so ein bisschen der Punkt. Und da habe ich einfach jetzt für mich ja, beschlossen oder ich habe mittlerweile einfach ein schlechtes Gefühl, wenn ich das einfach durchhämmer und merke, das Ergebnis könnte besser sein. Also dann kann ich manchmal so gut dahinter stehen, wenn ich einfach merke, ich habe das jetzt irgendwie in 3 Wochen durchgepeitscht, weil die Kohle halt nicht so viel war. Andererseits könnte ich auch sagen, es ist eigentlich Quatsch, meinem Kunden was Endgeiles abzuliefern, wenn er so wenig bezahlt. Dann sollte ich lieber das Level niedriger halten, aber ich habe einfach kein gutes Gewissen dabei. Es ist so ein bisschen so eine Mischkalkulation. Also es ist, glaube ich, auch davon abhängig, wenn du zum Beispiel ein Projekt hast. Beispiel, ich habe während dem letzten Jahr ein super cooles Kochbuch machen dürfen. Das ist mit der Victoria Fuchs aus dem Spielweg Romantik Hotel im Schwarzwald. Und die kommt aus so einer Jäger-Dynastie. Also alle sind Jäger, Vater, Freund, Onkel, alle. Und sie ist so eine ist Wildköchin und macht so einen ganz coolen, modernen Twist mit asiatisch und hat das so ein bisschen neu erfunden. Und da kam eben ungefähr letztes Jahr um die Zeit die Anfrage, ob ich es machen will. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und da war eh schon klar, wir müssen eigentlich ein Jahr lang arbeiten, weil wir halt den ganzen Jahreslauf mitnehmen wollen und die ganzen Tiere, die man zu verschiedenen Zeitpunkten jagen kann. Und die Zutaten sollen ja auch saisonal bleiben. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, also weil dieses Buch eine Reportage und ein Rezeptteil beinhaltet, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich totaler Quatsch, wenn ich da jetzt irgendwie einmal im Monat einen halben Tag da bin. Eigentlich muss ich mir einfach Zeit nehmen, mit auf die Jagd gehen, gucken, wie die Jagd läuft. Und auch da habe ich gemerkt, es ist so eine Welt für sich. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich mache dann Bilder, dann zeige ich sie. Dann sieht sie der Vater von der Vicky, der halt krasser Jäger und Wildkoch ist und sagt dann irgendwelche Sachen aus diesem ganzen Jägerkodex zum Beispiel, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Sowas wie, wann darfst du dir ein Geweih hinhängen oder nicht, wenn du es gejagt hast oder geschossen hast. Wenn nicht, dann sollst du es lassen. Oder lauter Sachen, die ich halt einfach nicht weiß, wo es dann wieder, wo ich wieder merke, wie sehr ich was verfälschen könnte, wenn ich jetzt einfach hinfahren würde, meinen Job machen, sagen, oh, das sieht geil aus, mache ich Foto, gebe ich ab, wird abgedruckt. Und ich habe aber überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und da war es mir einfach wichtig zu sagen, nee, ich nehme mir die Zeit, bin einfach länger da jedes Mal und mache einfach alles mit, was die so machen. Und dann habe ich erst ein Gefühl dafür. Und dann habe ich auch ein gutes Gewissen zu sagen, ich zeige eure Welt und habe halbwegs verstanden, worum es geht. Und da habe ich eigentlich für das Projekt, ich glaube, die Kalkulation ist katastrophal, aber es ist ein Buch geworden. Also es kommt auch sehr weit raus. Es ist richtig schön und ja, und es ist eine gute Mischung aus, wir zeigen, wie es reell ist. Es ist nicht zu krass, es sind auch ein paar tote Tiere natürlich drin, die vielleicht, um die wir auch ein bisschen kämpfen mussten, dass sie rein dürfen. Aber ich bin sehr froh, weil ich halt jetzt merke, wie wenig ich am Anfang wusste und eben, dass wir uns da Zeit genommen haben, war einfach super, einfach um das Verständnis zu haben, das dann so weiterzugeben oder so zu übersetzen. Genau. Mhm. Deswegen ist die Frage des Honorars und der Kalkulation immer sehr kritisch. Ich glaube, es hat einfach mit dem eigenen Gewissen zu tun.
Und ob man Spaß drauf hat oder dran.
Ja, ja, total, auf jeden Fall. Also ich würde es auch nie so gern gemacht, wenn die alle total coolen Socken wären, mit denen ich da arbeite.
Wenn wir ganz kurz beim Buchmarkt so bleiben, also machst du ja nur auch recht viele, oder nicht viel, also schon das ein oder andere, wo gibt es deiner Meinung nach deine Entwicklung? Also wird es mehr Richtung, also in den letzten 20 oder 10 Jahren gab es ja mehr so Kochbuch inklusive Reportage, so jetzt auch wie du es gerade beschrieben hast. Wir überschlagen uns ja immer noch mit diesen 0815 Kochbüchern, also wenn man jetzt bei Hugendubel reingeht oder sowas oder bei den einschlägigen Buchhändlern. Gibt es da, glaubst du, auch einen Richtungswechsel, Richtung mehr Inhalt in Kochbücher, weniger einfach nur Tomatensugo-Rezept?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du kannst fast gar nicht mehr ein Kochbuch machen, wo nur Rezepte drin sind. Es sei denn, es ist ein ganz spezifisches Thema. Also sowas wie, keine Ahnung, Kochen mit Kartoffeln oder, also fällt mir jetzt gerade nichts Gutes ein, aber
auch da könnte man eine wundervolle Reportage draus machen.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also eben, also ich glaube, die meisten Verlage wollen jetzt eigentlich, dass da immer so eine Geschichte mit dabei ist, was ich immer ein bisschen schwierig finde, wenn es dann irgendwie auf Biegen und Brechen eine Geschichte dabei sein muss, die es eigentlich gar nicht gibt. Das ist dann so, da ist aber keine Story, warum müssen wir eine finden? Aber ja, also ich glaube, es ist immer mehr, dass du halt dem Leser dann so einen Mehrwert geben willst, indem du halt noch eine Geschichte dazu erzählst. Deswegen sind halt alle Geschichten, die eh schon von sich so besonderer sind, natürlich verkaufen sich leichter oder ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Und es wird immer schwieriger, wenn jemand einfach nur kocht, das dann irgendwie auch weiterzubringen, weil dann meistens Vertrieb oder Marketingabteilung sagen könnte, ja nee, nur Rezepte ist eigentlich zu langweilig. So.
Also ehrlich gesagt, glaube ich, das ist halt auch mal die Berechtigung, warum druckt man das noch in der heutigen Zeit? Weil auch online, ich meine, wie viele Seiten gibt es auch so Gruseliges durcheinander wie Chefkoch, also da findet man dann alles, da wird nichts zu erklärt und dann gibt es irgendwie noch ein paar Sternchen zu, aber ich glaube, vielen Leuten reicht das erstmal, wenn die jetzt mal kurz auf so einer Suche nach einem Rezept sind und ich glaube, mittlerweile verkaufen sich logischerweise diese konzeptigen Sachen, weil die Leute, das ist ja der Gegentrend, die haben Bock auf dieses Haptische, die wollen wirklich tollen Print, für den ja auch 40 Euro ausgeben, aber dann wollen die eben auch noch ein bisschen Geschichte und Feeling dazu kaufen und eben nicht nur X-Rezepte.
Ja,
gibt es da in der Zukunft auch irgendwie noch Entwicklung Richtung Bild. Maria hatte Vorbesprechung bei uns noch so was von Bewegtbild geschrieben. Gibt es da irgendwie Sachen, die jetzt passieren in den nächsten 10, 15 Jahren oder 5, was es nochmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, spannender macht für den Buchkonsumenten?
Also es, ich hatte vor kurzem ein Gespräch, da ging es darum, wie war denn das? Also es wurden ja jetzt nach der ganzen oder im Zuge dieser Corona-Krise ist ja der Buchmarkt auch so ein bisschen natürlich auch gelitten. Da wurden ja viele Titel auch jetzt verschoben, weil einfach der Handel gesagt hat, sie nehmen nicht mehr so viele Titel an, weil einfach die Leute jetzt gerade nicht so viel dafür ausgeben und weil auch ein bisschen natürlich der Markt ein bisschen ruhiger gehalten wird. Und da hatten wir eben das Gespräch wegen einem Buch, wo ich auch mitgewirkt habe, was erst nächstes Jahr rauskommt. Unsere tolle Bali-Reportage, da war eben der Gedanke, muss man das, also wenn das Gedruckte erst nächstes Jahr rauskommt, kann man schon vorher irgendwas zeigen. Und da war eben die Überlegung, es gibt ja immer wieder so in Richtung Kindle, aber es gibt ja so eine Entwicklung in Richtung, du kannst das Buch digital machen oder halt, es ist ein digitales Buch, aber du kannst ja mit dem digitalen Buch auch viel mit Verlinkungen arbeiten. Also du kannst dann das Buch nicht mehr linear von vorne nach hinten und von links nach rechts und von oben nach unten, sondern du kannst ja sagen, du hast eigentlich so eine Art fluides, bewegliches Inhaltskonstrukt, wo du dich eigentlich so ein bisschen rumspringen kannst zwischen den Inhalten, wo du auch mit den Bildern irgendwie auch anders arbeiten kannst. Du kannst sagen, du hast sie größer, kleiner, du kannst sie selber, also du musst sie dann auch gar nicht mehr, oder man kommt dann auch weg von diesem klassischen, es wird so gesetzt, wie es gesetzt wird und dann wird es so gedruckt, sondern du hast dann einfach auch die Möglichkeit, einfach auch das Layout immer wieder verschieden anzuordnen und hast als Leser eher so eine Art, soll ich denn sagen, Navigationserlebnis mehr als so ein Blättererlebnis.
Die Individualisierung des Kochbuchs, so wie du deine eigenen Nikes schneidern kannst, kannst du quasi dein Themenkochbuch layouten.
Ja, also du kannst Sachen rausschmeißen, die du nicht gut findest. Du kannst die unangenehmen Bilder rauskicken, die keine Ahnung. Also das war so eine Überlegung, ich weiß nicht, wie weit sowas ist und wie sehr sowas schon benutzt wird, aber ich fände es schade um das Buch. Also ich meine, das Buch ist ja immer noch ein tolles, einfach ein Ding zum Liebhaben und zum haptischen Erlebnis. Und ich finde, das Digitale hat dann immer so eine Kälte und ja, so ein...
Also auch beruhigend. Ja. Also ich finde, wenn man so ein analoges Buch in der Hand hat und drin blättert, riecht, liest, das hat irgendwas wesentlich beruhigenderes als wenn ich jetzt 8 Stunden auf meinem Laptop rumhack oder dann auf meinem 3 Stunden im Kindle rumlese. Ja. Also ich würde es auch vermissen, ich glaube, wir werden es nicht vermissen, weil ich glaube, Buch bleibt immer, gibt es noch genug. Aber es wird wahrscheinlich auch dann so einen zweiten, dritten Weg geben, oder? Gerade auch im Kochbuchbereich.
Wahrscheinlich. Also ich bin gespannt, ob man sich da irgendwie. Ja, auch im Zuge der Krise, ob da jetzt irgendwelche neue Erkenntnisse gekommen sind, ob man das doch nochmal irgendwie strukturell verändert. Also ich fände es eben schon gut. Vielleicht könnte es sein, dass es einen Shift gibt in Richtung weniger Kochbücher, aber dafür irgendwie hochwertiger.
Ja, bitte.
Oder das wäre auch, ich finde es auch immer wieder schade, wenn es dann irgendwie heißt, ja, Verkaufspreis wird dann der und der sein. Und dann gehen wir so, hey, wo wollt ihr, was soll das funktionieren? Also die Begründung ist immer, dann ist es zugänglicher. Mein Gedanke ist eher, da muss das ganze Team sich noch mehr einarbeiten für weniger. Und ich glaube auch, dass ganz bescheuerterweise, bei sowas ist dann der Preis auch irgendwie so eine Wahrnehmung von Wert.
Genau, also, absolut.
Ich glaube, absurderweise ist bei Produkten der Preis Wahrnehmung von Wert. Bei Lebensmitteln ist es manchmal anders, da sind die Leute irgendwie nicht so bereit, viel zu zahlen. Bei einem Buch ist es eher so, es ist teuer, deswegen muss es geil sein. Keine Ahnung, was da im Kopf vorgeht, warum man so funktioniert. Aber eben, also ich wäre dafür, dass man sagt, man hat ja vielleicht nicht mehr so viele, vielleicht nicht mehr so, ich will sagen, beliebige Themen, das gibt es ja nicht. Es gibt ja immer jemanden, der es interessant findet. Aber ja, dass man vielleicht sagt, auch da arbeitet man irgendwie hochwertiger und auch, ich würde mir wünschen, auch mit mehr Zeit für die Projekte. Aber
also braucht man das 100. Pasta oder das 1000. Pasta-Buch, wenn es so random ist, ne? Also
es gibt genau, ja, ja, genau. Ja.
Gibt es denn so auf dem internationalen Markt, also seien es jetzt Länder, was weiß ich, muss immer an Skandinavien denken, wenn es ums Kochen allgemein geht, aber eben auch vom Look. oder auch bestimmte Kollegen auf internationalem Level, wo du sagst, die sind auf jeden Fall Vorreiter, die sind spannend, die sollte man beobachten. Da guckst du oft hin.
Also ich gucke jetzt nicht gezielt irgendwie in eine Richtung.
Oder Agenturen. Es gibt ja mit Sicherheit auch ein paar coole Food-Agenturen. Gestern hatten wir das erst mit Sweet Sneak. Also die sind auch Ladies da in Kopenhagen.
Ja, total. Dieses Trendscouten finde ich immer sehr schwierig. Also ich meine, es ist ja auch immer...
Du kannst auch sagen, es ist Quatsch. Du kannst auch sagen, es ist Quatsch.
Nee, es ist nicht Quatsch. Aber ich glaube, es ist immer so die Frage... ob das Sinn macht im Sinne von, also klar kann man Gefühle bekommen, okay, wo kommt jetzt der nächste Trend her oder woher kommen jetzt die spannenden neuen Inputs, wie das heißt, aber...
Ja, Input einfach.
Genau, aber ich glaube, du kannst jede Geschichte irgendwie spannend gestalten, wenn die einen spannenden Kern hat. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ich habe jemanden kennengelernt, der in, was weiß ich, der hintersten Ecke von Rumänien ein geiles Food-Konzept hat, dann, wenn du den halt geil präsentierst, dann kann der auch Trend werden, obwohl da vorher niemand was drüber gemacht hat in der Ecke oder irgendwie so. Also ich, klar wird man nochmal neugieriger, weil man sieht, boah, jetzt sind alle gerade in Peru unterwegs und gucken sich an, was da mit Mais passiert oder was da mit den einheimischen Sorten und kleinen Anbauflächen passiert. Aber ich weiß nicht, also mir ploppen eher so die Themen zu oder mir es ist eher so ein Zweigweg. Ich finde es immer schwierig, wenn ich dann so von null irgendwo anders hinspringe, weil es jetzt gerade so das Trendthema ist. Ich finde es immer, bei mir war es immer so, es hat ein Thema zum nächsten geführt. Also es ging vom Schlachten zum Schlachthof, zum Fleisch, zum Jagen und jetzt wahrscheinlich zum, weiß nicht, Kijime-Schlachten von Fischen und dann zu Hühnern. Ich weiß es nicht, aber ja, ich habe dann eher so meinen eigenen Fluss von was ich spannend finde. Und ich glaube, es ist, oder mein Versuch wäre es, Leuten eine Stimme zu geben, die halt vielleicht sonst nicht wirklich so sichtbar wären. Und wenn da eh schon ein Trend ist, dann muss das ja nicht ich machen. So. Dann ist da eh schon jemand. Das machen die.
Also Trendreiten muss ja nicht zwingend immer zu Erfolg führen. Ne? Also man kann ja auch den Trend oder eine gute Sache durch einen Trend kaputt machen. Also ich meine, das haben wir in der Ernährungsbranche sehr häufig. Avocado ist per se ein gutes Produkt. Jetzt ist es zum Trend seit über einem Jahrzehnt. Alles kaputt. Ja, Quinoa ist genauso, Waschnüsse, die ganzen Sachen. Also, genau, also ich glaube auch, das ist ganz cool, wenn man so seinen eigenen Flow hat, sich von Themenwelt zu Themenwelt zu bewegen. Geht mir sehr ähnlich. Gut, Maria?
Ehrlich gesagt, ich wäre jetzt soweit fein. Also ich hätte jetzt noch so eine Anti-Frage, die finde ich aber irgendwie dann doch doof. Ich wollte noch fragen, weil wir jetzt hatten, ist so ein Hype und auch bei Instagram läuft ja Food immer wahnsinnig gut, aber ob der mal irgendwann vorbei ist oder vielleicht ob dieser Einheitsbrei, ehrlich gesagt, ich finde halt schon, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Instagram nehme und ich gucke mir die ganzen Food-Blogger da an, also es gibt welche, die finde ich großartig, Krautkopf zum Beispiel, die haben auch so eine ganz krasse eigene Sprache, aber dann gibt es so ganz viele, die sind so total random und die langweilen mich so. Also da gehe ich auf einen Account, sehe, der ist jetzt irgendwie schön gemacht, aber ich finde, der sieht einfach aus wie 100 andere. Und ich dann denke, so ein bisschen mehr Diversität oder vielleicht auch einfach Spezialisierung wirklich. Es gibt ja dann auch, was weiß ich, dann sind die Leute mittlerweile schon vegan und Zero Waste oder so in einem. Also ob das einfach noch nischiger wird oder...
Also ob dieser Trend, diese krasse Präsenz von Essen, meinst du, ob das weiterhin so anhält oder ob das nächste heiße Ding kommt, finde ich eigentlich gut. Also ich glaube, das Ding ist, vor allem diese ganzen Slow Living und Entschleunigungs- oder wie man es auch nennen will, diese ganzen Achtsamkeits- Geschichten rund ums Essen, die ja super sind. Ich find's cool, wenn man die Verbraucher dazu inspiriert, dass sie ein bisschen achtsamer mit den Lebensmitteln umgehen sollten. Ich denke aber, also ich würde hoffen, dass es sich auch ein bisschen weiter bewegt. Also eigentlich, wenn du an Nachhaltigkeit denkst und halt nachhaltig leben willst, dann ist Essen natürlich klar ein großer Teil, aber eigentlich musst du ja auf alles gucken, also auf die Herkunft und Herstellungsprozess von allem. Es ist ja nicht nur das, was auf dem Teller ist, es ist ja auch das, was du anziehst, es ist ja auch das, was du in die Waschmaschine kippst, es ist ja auch das, was du um dich zu waschen benutzt. Das ist ja ganz viel. Und deswegen denke ich, okay, dieser Trend ums Essen ist gut, weil hoffentlich die Verbraucher da so ein bisschen mehr nachdenken. Aber vielleicht könntet ihr jetzt langsam auch ein bisschen Platz lassen für andere Trends, die andere Bereiche auch mal aufmachen, weil man absurderweise darüber vielleicht nicht so viel nachdenkt. Oder weil halt der Hype immer noch Essen ist.
Essen ist halt immer so krass. Also man isst halt einfach dreimal am Tag. Ne? Man hat potenziell dreimal die Möglichkeit, Essensbild hochzuladen mit irgendeinem Filter und Leuten dann noch einen Keks zu geben. Gibt's was, wo du sagst, okay, alle, die 0815-Bilder hochstellen, ununterbrochen, gibt es so eine Message außer lasst es, so, wo man sagt, okay, du hast so deinen Weg gefunden. Also die machen es ja nicht für der Sache wegen, sondern des Applauses wegen. Aber gibt es da irgendwie.
Ich frage mich, ob sie dieses Essen nur bestellen, weil es gut aussieht. Und ob sie sich eigentlich was anderes bestellen würden.
Auf jeden Fall. Die Instagrammability wird auf jeden Fall auf der Karte gecheckt.
Ja,
vielleicht, total schade, oder? Vielleicht macht man das auf Speisekarten tatsächlich, so neben dem V für Vegan, einfach so ein Instagram-Zeichen, so wie absolut Instagrammable.
Oder ein neues Konzept.
Ja, total. Also nee, ich fände das halt schade. Also ich allgemein Dinge zu machen, damit man sie hochladen kann, ist halt, will man das? Also das wollen viele, aber
ganz offenkundig.
Das ist so ein bisschen der Punkt.
Also ich meine, ein schöner Teller ist ja auch eine Wertschätzung fürs Produkt. Ich glaube, man kann es jetzt auch positiv sehen. Ne?
Ja, stimmt.
Andererseits, dann denke ich mir schon auch manchmal, es gibt so Avocado-Cafés, also in Amsterdam ist ja dieses eine super Fame, wo ich mir auch denke, irgendwie, ich habe das Gefühl, das Ding wurde aufgemacht für Instagram und dann sind auch nur irgendwelche Instagram-People da drin, die ihre Teller fotografieren und ob das Avocado-Toast dann wirklich lecker ist, ist dann vielleicht sekundär. Das finde ich dann irgendwie auch
nicht so viel. Ja, ist immer kalt.
Ja. Aber Bewusstsein für gutes Essen und für tolle Lebensmittel finde ich jetzt nicht so verkehrt. Und wenn das jetzt in Form von einem Foto passiert oder von einer Story?
Ja, klar, auf jeden Fall. Nee, das auf jeden Fall. Es wäre vielleicht, also einige machen es ja. Ich finde es schön, dass es nur auf der visuellen Ebene bleibt. Nee, es ist total, also es ist klar, die Wertschätzung oder ist ja bei mir genauso. Es ist ja, ist es ein schönes Bild oder ist das toll präsentiert? Ist ja der erste Gedanke. Ist halt noch schöner, wenn dann wenn es Influencer sind, ihren Einfluss auch dafür nutzen, dass sie halt auch ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Das finde ich, glaube ich, cool. Da kann man eben durch ein catchy Bild dann irgendwie auch eine Geschichte irgendwie voranbringen. Oder wenn das halt auch irgendwie hilft, weiß nicht, kleinen Läden, kleinen Bistros, kleinen Gastros bekannter zu werden, dann ist es ja toll. Dann ist es ja eine super Sache. Aber eben, vielleicht auch da würde ich mir wünschen, auch von Seiten der Hobbyfotografen, würde ich es jetzt mal nennen, oder Influencer, dass sie halt vielleicht auch ein bisschen auf die Inhalte gucken, statt eine unrelated Caption über ihren heutigen seelischen Zustand dazu zu schreiben und übers Essen nichts sagen. Keine Ahnung. Aber eben, es gibt ja auch super viele gute Beispiele und es ist ja schön.
Finde ich, ist ein ganz runder Abschluss so, um auf unsere fünf Fragen zu kommen, auf unsere fünf Future-Fragen. Trommelwirbel, was wirst du heute Mittag essen?
Ich werde heute Mittag. Mittagessen ist immer so ein Ding, weil ich plane so Mittagessen immer so. Ich frühstücke entweder super spät und dann kein Mittagessen. Also ich habe noch im Kühlschrank, ich habe mir gestern Reste aufgetaut von einem Shooting, was ich im Februar hatte. Die wären eine Option. Die andere Option wäre, dass ich mein Frühstück gleich nachhole und mir ein Granola mit Obst mache.
Was ist denn im Tiefkühlfach? Was ist das?
Also jetzt gerade in dem Fall war es ein gefüllter Hasenrücken von einem ganz tollen Kochbuch, was ich für Heiko Antoniewicz im Februar geshootet habe, zusammen mit der Antje de Vries, die es Fritzeling gemacht hat. Und da sage ich immer, wenn wir es nicht irgendwie schaffen, dass wir das an die Nachbarn verteilen, an die Freunde, dann friere ich einfach alles weg. Und dann habe ich immer so kleine Portionchen, die ich mir so auftauen kann, so übers Jahr. Und jetzt,
so ein gefüllter Hasenrücken ist doch eigentlich ganz eingängig.
Das ist ganz nett, ja.
Oh Gott, wie kannst du davon bitte ein Foto machen, was wir veröffentlichen dürfen?
Bitte.
Das ist super witzig.
Ja. Also nur so für Instagram, um da mal wieder beim Thema Food-Fotos zu sein. Wie wird dein Mittagessen 2050 ausschauen?
Also, ich glaube oder ich hoffe, dass, ich will nicht sagen, dass es immer, oder ja, die eine Option wäre, es wird immer futuristischer, wir haben dann irgendwelches In-vitro-Fleisch und die ganzen Geschichten, glaube ich, nicht so ganz dran. Ich weiß auch nicht, ob Insekten bei uns ankommen werden und diese ganzen Dinge, die gerade so aufploppen. Ich glaube ja eher, dass wir ein bisschen mehr zurückgehen sollten. Also pflanzenbasierter, Fleisch ist nur was Besonderes. Thema hatten wir ja eigentlich immer wieder auch im Gespräch mit Vincent, aber dass wir vielleicht, wie soll ich das denn sagen? Ja, einfach uns mehr pflanzlich ernähren und tierische Produkte eher in einem Prozentsatz weniger konsumieren und vielleicht anders erleben. Und ja, vielleicht auch weniger beiläufiges Essen. Also dieses im Vorbeigehen noch das und das und das und die drei Mahlzeiten werden uns 15, sondern ich fände es gut, wenn man so ein bisschen wieder so dieses klassische Frühstück, Mittag, Abend. Und ja, auf jeden Fall, ich denke, Pflanzliches wäre die Zukunft.
Dann hast du die folgende Frage, die Antwort ein bisschen vorweg schon gegriffen, die da wäre, wie könnte das Mittagessen 2050 für 10 Milliarden ausschauen? Also wie ernähren wir uns? Aber das hast du, glaube ich, gerade schon ganz gut zusammengefasst.
Ja.
Dann würde ich über diese Frage einfach springen und dich fragen, um sich so zu ernähren, wie du es gerade zusammengefasst hast, was müsste sich eher ändern, das System oder der Konsument?
Nein, der Konsument ändert das System. Also wenn der Konsument es richtig macht, dann wird er bewirken, dass das System sich ändert. Hofft man so. Also je nachdem, was er halt kauft, wird ja hoffentlich das System sich darauf anpassen. Also klar wäre es auch cool, wenn das System von sich aus sagen würde, wir machen mal Sachen anders, aber ich glaube, das wird schwierig.
Power to the people quasi.
Genau, wir haben eher Macht. So, was kaufe ich heute, was unterstütze ich damit? Eigentlich ganz einfach.
Cool. Ja. Und last but not least, nenne 3 vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft.
Boah, das ist super schwierig. 3 habe ich nicht. Also ich glaube auf jeden Fall mehr Artenvielfalt, also alles an Sorten, die am Untergehen sind oder die wieder neu entdeckt werden könnten, sind vielversprechend, hoffentlich. Ich kann jetzt gar keine futuristischen abgefahrenen Sachen nennen. Ich bin eher dafür,
dass man halt nicht abgefahren
so
sein. Also
was Omas gegessen haben. Das finde ich, glaube ich, gut.
Also sehr, sehr häufig muss man ja gar nicht in die Ferne schweifen. Ne? Also
ja, genau. Ja. Also eigentlich vielleicht ja, eben wieder entdecken, was hier wächst. Ich war vor kurzem geflasht, wie viel in der Stadt auch wächst, also wie viel du sammeln kannst in irgendwelchen Parks.
Zum Beispiel, dass du da unterwegs.
Waldmeister aus, das wusste ich gar nicht, sowas. Dass man halt, ja, vielleicht auch mehr Wildes, einfach mehr Gesammeltes, was gar nicht irgendjemand anbauen muss, sondern ich weiß, hey, cool, das Kraut kann ich essen, das pflücke ich jetzt und habe ich einen Salat. Sowas wäre auf jeden Fall auch eine Option. Genau. Ich habe mich vorbereitet auf diese Frage.
Das ist überhaupt nicht gemacht. Dann nehmen wir das mit, also alte Sorten und wild wachsend, das ist ja sehr relativ breit. Dann sind wir auch schon durch quasi, ne, mit unserer Stunde.
Krass, ich war so aufgeregt für das.
Ja, habe ich ja gesagt, nicht aufgeregt sein. Nee, cool. Dann würde ich sagen, sagen wir danke und bedanken uns bei Vivi ganz recht herzlich, dass sie sich die
danke
Zeit genommen
euch.
Hat.
Vielen Dank. Danke allen, die zugehört haben bisher.
Genau. Und
wenn wir dürfen, würden wir auf jeden Fall gerne ein paar von deinen Fotos noch zeigen. Vielleicht kannst du uns für Social Media noch ein bisschen was zur Verfügung stellen, dass die Leute noch mal einen Blick dafür haben.
Genau, ja, super
also
gerne.
Stay tuned und watch out for Vivis Fotos. In diesem Sinne, sagen wir Tschüss, oder?
Jo, ja, vielen Dank.
Cool, danke
euch.
Ciao.
Ciao.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.